Januar 1983. Vor einem Uni-Hörsaal in Würzburg stehen Orangensaftflaschen. Angeblich sind es die Überreste einer Feier. Doch tatsächlich befindet sich Thallium in den Getränken. Mehrere Studenten, die davon getrunken haben, müssen ins Krankenhaus. Ein 24-Jähriger stirbt an der Vergiftung. Eine Frage bleibt bis heute. Wer steckt hinter diesem Anschlag? Mordsgespräche. Der Podcast der Mainpost zu wahren Verbrechen aus Franken.
Hallo und herzlich willkommen zu Mordsgespräche, dem Kriminalpodcast der Mainpost zu Verbrechen aus Unterfranken. Mein Name ist Corbinian Wildmeister und mit mir sitzen hier wieder meine Co-Moderatorin Silke Albrecht und unser Gerichtsreporter Manfred Schweidler. Hallo ihr beiden.
Ja, hallo auch von mir. Wir haben heute mal wieder einen Fall mitgebracht, der nicht nur in Würzburg, sondern auch bundesweit für sehr viel Aufsehen gesorgt hat. Und vor allem unsere etwas älteren Zuhörerinnen und Zuhörer werden diesen Fall sicherlich noch kennen. Er liegt nämlich schon etwas länger zurück und zwar fand dieses Verbrechen in den 80er Jahren statt.
Genau, es geht um den Giftanschlag auf Studenten der Universität Würzburg im Jahr 1983. Und es ist auch wieder ein Fall, der bedauerlicherweise bis heute nicht geklärt ist. Trotzdem gibt es viel zu berichten dazu. Manni, vielleicht fangen wir einfach mal damit an. Was ist denn da passiert Anfang 1983 in Würzburg?
Es ist ein Fall, der bis heute in Erinnerung ist. Das Wort Thallium steht für diesen Fall. Mit diesem Gift wurden Studenten der Würzburger Universität vergiftet. Dieses Thallium war in Saft- und Bierflaschen versteckt. Und für einen der Studenten, den wir hier Robert A. nennen wollen, endete diese Vergiftung tödlich. Ein anderer, Peter S., der Jura studiert hatte, erlitt schwere Langzeitfolgen.
Und wie kam es dazu, dass die Studenten von diesen vergifteten Säften getrunken hatten?
Wir erfuhren davon in einer ersten Meldung der Polizei. Am 4. Februar war diese Meldung dann in der Mainpost. Darin war von 5 Studenten die Rede, die in der Neurologie der Uniklinik behandelt wurden. Wer trank noch vom giftigen Saft, war damals die Überschrift des Artikels. Bei all den Patienten lag ein Verdacht auf eine Schwermetallvergiftung zunächst einmal vor. Einen Tag später war bereits von 10 Studenten bekannt, dass sie im Krankenhaus lagen. Alle hatten zunächst Beschwerden im Magen- und Darmbereich und gemeinsam war ihnen auch, nach einer Vorlesung der medizinischen Fakultät hatten sie aus Orangensaftflaschen getrunken, die am Abend des 31. Januar, einem Montag, vor dem Hörsaal des medizinischen Kollegienhauses in der Köhliger Straße gestanden hatten.
Die Studenten kamen also aus dem Vorlesungssaal, da stand die Kiste mit Getränken und da lag auch ein Zettel dabei.
Genau. Laut der Pressemitteilung war der Zettel eine Einladung gewesen. Darauf stand: Liebe Kommilitonen, das sind die Reste unserer Faschingsfeier. Großherzig wie wir sind, spendieren wir diese unseren Erstsemestern.
Nun wissen wir, dass die vergifteten Getränke ganz schlimme Folgen hervorgerufen haben bei den Studenten, die sie getrunken haben. Das klingt dann natürlich nochmal besonders zynisch, diese vermeintlich freundliche Einladung, hier diese Getränke mit nach Hause zu nehmen. Jetzt hast du schon erwähnt, Manni, die Getränke waren mit Thallium versetzt. Was ist das denn überhaupt?
Thallium ist ein Gift, ein Schwermetall, das in Laboren verwendet wird und beispielsweise auch in Rattengift vorkommt, aber keinesfalls etwas in Getränken für Menschen zu tun hat.
Und wie waren die Auswirkungen dieser Vergiftung? Was hatten die Studenten für Symptome?
Polizei berichtete später von einer ganzen Bandbreite von Symptomen. Von Magenschmerzen, Schmerzen in den Beinen. Manche erbrachen sich auch. Es gab neurologische und psychische Veränderungen, Seh- und Herzrhythmusstörungen. Tückisch an diesem Gift ist vor allem, dass es manchmal erst 2 Wochen braucht, bis es seine volle Wirkung entfaltet.
In Vorbereitung auf diesen Fall sind wir auch nochmal ins Archiv der Mainpost gegangen und haben uns ein paar alte Zeitungsberichte angesehen. Und Silke, du bist ja auch auf einen Artikel gestoßen, in dem es darum ging, wie die Ärzte die Vergiftung behandelt haben. Was hast du denn da erfahren?
Genau, da hat ein Dr. Johannes Epping von der Uniklinik in Würzburg berichtet. Der war damals federführend für die Behandlung der vergifteten Studenten und Studentinnen zuständig. Und er hat in diesem Artikel gesagt, dass ein Schwermetall in dieser Menge und dieser konzentrierten Form noch nie von Menschen aufgenommen wurde. Und Peter S. zum Beispiel, einer der Studenten, der dort eingeliefert wurde und später schlimme Schäden davon getragen hat, hat die 5-fache Menge einer tödlichen Dosis zu sich genommen. Also es ist eigentlich ein Wunder, dass er überlebt hat. Und der Dr. Epping hat beschrieben, dass Thallium sich eben sehr schnell im Körper ausbreitet und viele Organe schädigt und dass eben niemand bisher eine solche Vergiftung überlebt hat.
Zumindest, dass noch nicht bekannt war zu dem Zeitpunkt.
Genau, dem Dr. Epping war es zumindest noch nicht bekannt scheinbar. Er hat dann mit seinem Team die Opfer des Anschlags wochenlang einer Blutwäsche unterzogen. Also das Blut wurde komplett ausgetauscht, es wurden Katheter gelegt und es wurde eine Substanz injiziert, die sich Berliner Blau nennt und damit sollte das Gift im Darm gebunden werden.
Was wissen wir denn nun dazu, woher das verwendete Thallium gestammt haben könnte?
Die Untersuchungen ergaben, dass man nicht davon ausgehen konnte, dass jemand beispielsweise Rattengift erwischt hätte, in dem Thallium enthalten ist. Das hielt die Polizei sehr schnell für ausgeschlossen. Sie ging recht schnell davon aus, dass das Gift in einer Konzentration verwendet worden ist, wie es nur in Labors verwendet wird, beispielsweise auch in der Uni Würzburg. Die Polizei schloss daraus, dass es sich möglicherweise um einen Insider gehandelt hat, der an solch konzentriertes Gift herankommen konnte und der einen bestimmten Personenkreis treffen wollte.
Im Vorfeld dieser Aufnahme haben wir auch mit Kriminalhauptkommissar Martin Hinterseher gesprochen. Er war Sachbearbeiter des Thallium-Falls, ist mittlerweile pensioniert und wir haben uns nochmal mit ihm über den Fall ausgetauscht. Er sagte uns, dass bis heute unklar ist, woher das Schwermetall kam.
Zu beziehen war es in unserem Bereich, also im Würzburger Bereich und Umgebung, eigentlich nur über die Firma Heinze und Ziller. Dort hat auch die Universität Thallium für ihre Institute bezogen. Man konnte auch feststellen, welche Institute das waren und wer Thallium vorrätig haben hat müssen. Diese Institute sind angegangen worden, es ist aber von allen ein Fehlbestand verneint worden.
Und besonders heimtückisch an diesem Giftanschlag war meines Erachtens auch, dass die Getränke beziehungsweise die Flaschen, in denen die Getränke waren, ja so aussahen, als ob sie noch gar nicht geöffnet waren bisher.
Sonst hätten die Studenten wahrscheinlich gar nicht zugeschlagen, weil geöffnete Flaschen nimmt ja normalerweise niemand entgegen, weil
ja,
er nicht weiß, wer da ausgetrunken
hat. Das geht uns ja allen so. Also wenn man jetzt eine halboffene Flasche irgendwo stehen sieht, dann würde man die sich jetzt nicht unbedingt mit nach Hause nehmen. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass die Getränke so unauffällig mit dem Gift versehen werden konnten, Manni?
Das war das Perfide an der ganzen Geschichte. Sie waren nach dem Vergiften wieder mit Kronkorken professionell verschlossen worden. Das hieß, dass der oder die Täter eine Anlage gehabt haben müssen, um diese Kronkorken wieder auf die Flaschen draufzudrücken.
Also das konnte man nicht händisch machen?
Nein. Die Polizei fand heraus, dass man dafür eine Maschine braucht, bei der man von Hand unter Druck diese Verschlüsse wieder aufdrücken kann. Deshalb wurde auch gezielt nach Möglichkeiten gesucht, wer an so eine Maschine herankommen konnte. Leider ohne großes Ergebnis.
Wo wurde da gesucht?
In Firmen, die spezialisiert sind, solche Flaschen zu verschließen.
Also Getränkehändler, Getränkehersteller?
Genau.
Okay, das kann man ja auch davon ausgehen, dass nicht jedermann so eine Maschine bei sich im Keller stehen hat. Das heißt, eigentlich müsste das ja eine spannende Spur sein. Nun ist es auch so gewesen, dass schon kurz nach der Tat eine Sonderkommission der Polizei ihre Ermittlungen aufgenommen hat. Doch wenige Tage nach dem Auffinden der Flaschen, beziehungsweise nachdem Studenten aus den Flaschen getrunken haben, am 8. Februar 1983, verstirbt einer der Studenten.
Das war ein besonders tragischer Fall. Robert A. war 24 Jahre alt. Er hatte sein Abi auf dem zweiten Bildungsweg gemacht, weil er unbedingt Medizin studieren und Menschen helfen wollte. Er hatte trotz seines jungen Alters schon eine Familie gegründet. Er war verheiratet und hatte einen 2-jährigen Sohn.
Robert A. hat ja die Flaschen vor dem Hörsaal mitgenommen in der Kölliker Straße. Es wurden jedoch auch an anderen Orten noch vergiftete Getränke gefunden.
Genauso ist es. Auch in 2 Würzburger Studentenwohnheimen wurden Flaschen gefunden. Im Studentenwohnhaus Haus Berlin in der Göbels-Lehn-Straße trank der Jurastudent Peter S., der damals 21 war, und seine 19-jährige Freundin Annette von einem vergifteten Bier. Diese 2 Bierflaschen hatte ein befreundeter Student am 31. Januar in der Nähe seiner Wohnungstür im Flur des Studentenwohnheims gefunden. Er dachte, die Flaschen seien ein Dankeschön dafür, dass er einer anderen Studentin geholfen hatte. Er stellte sie in den Kühlschrank und bot dann eines der Getränke am Donnerstag dem Jurastudenten und seiner Freundin an.
Man muss dazu sagen, bereits am Montag standen die Flaschen vor seiner Tür Und dieser Montag, das war auch derselbe Tag, an dem die Getränke vor dem Hörsaal in der Kölliker Straße abgestellt wurden. Also 4 Tage, nachdem die Flasche erst dort abgestellt wurde, hat dann Peter S. durch einen Zufall ist dann auch an diese Flasche geraten.
Und kurz darauf wurden dann noch einmal auffällige Flaschen oder verdächtige Flaschen in einem anderen Wohnheim gefunden. Diese wurden dann aber von den Studenten und Studentinnen direkt der Polizei übergeben, weil zu diesem Zeitpunkt war der Vergiftungsfall schon bekannt und alle waren in höchster Alarmbereitschaft.
Wir können uns jetzt vorstellen, wenn sowas heute passieren würde, auch hier in Würzburg, wäre die Aufregung sicherlich groß. War das denn ein großer Schock für die Menschen in Würzburg zu dem Zeitpunkt, Manni?
Ja, es war das Gesprächsthema überall auf der Straße. Die Leute lebten in Angst davor, selbst betroffen sein zu können von solchen Giftanschlägen. Und viele haben aus reiner Vorsicht erst einmal Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Das heißt, in den Küchen der Wohnheime der Studenten wurden die Kühlschränke extra abgeschlossen. In der Mensa hat man keine offenen Getränke mehr gesehen. Es wurden Salz- und Pfefferstreuer vom Tisch entfernt sogar. Und studentische Faschingsfeiern abgesagt, weil man sich unsicher war, was noch hätte passieren können.
Wie ging es dann mit den Ermittlungen der Polizei nach der Tat voran?
Die Polizei suchte nach Zeugen und Hinweisen und bis Ende Februar liefen bei ihr 250 Meldungen ein. Darunter war aber leider keine einzige heiße Spur. Die Identität des Täters blieb unklar. Es blieb auch unklar, wo der Thallium hergekommen war. Von der Uni, der Stadt Würzburg, dem Landeskriminalamt, von Parteien und Privatleuten wurde eine Belohnung von mehreren tausend Euro ausgesetzt. Aber auch das lockte keine entscheidenden Tipps hervor.
Es ist natürlich schwer vorstellbar, dass die Täter oder der Täter mit so einer Aktion durchkommen, ohne auch nur irgendeine Spur zu hinterlassen.
Wir müssen uns vorstellen, das war nicht wie heute. Damals waren Untersuchungen beispielsweise im DNA-Bereich noch überhaupt nicht üblich. Ein wichtiges Beweismittel hätte der Zettel sein können, mit dem die Trinkenden gelockt worden sind. Aber den hatte eine Studentin weggeworfen. Die Polizei betrieb einen riesigen Aufwand, durchsuchte riesige Müllberge, aber sie konnte ihn nicht mehr wiederfinden. Das wäre natürlich wertvoll gewesen, allein um das Schriftbild des Täters zu finden.
Ja, die Polizei hat dann sogar in Müllbergen am Hafen in Würzburg gesucht, wo die Mülltonnen quasi dann hingeleert werden oder wenn sie geleert werden, wo der Müll am Ende endet.
Aber offenbar ohne Erfolg.
Ohne Erfolg. Gab es denn von Seiten der Ermittlern Ideen zum Täterprofil, also was das für ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen gewesen sein könnte?
Die Kriminalbeamten gingen zunächst von einem hochgefährlichen Geisteskranken aus, einem, wie es damals hieß, krankhaft veranlagten Täter. Doch die Ziele, die der Täter damit verfolgte, lagen für die Ermittler kurz nach der Tat völlig im Dunkeln. Und nach einiger Zeit sagte der damalige Chef der Würzburger Staatsanwaltschaft, dass der oder die Giftmörder auch in Anführungszeichen ganz normal sein könnten. Möglicherweise seien die Studenten ganz bewusst vergiftet worden.
Als Art Rache oder persönlicher Rachefeldzug in dem Sinne?
Denkbar, ja.
Also ging es quasi da auch um die Frage, waren die Leute vielleicht, hatten die mit einer psychischen Störung zu tun oder haben die ganz bewusst quasi das in Kauf genommen, dass dabei Leute zu Schaden kommen?
Ja.
Wir wissen ja jetzt von einem Opfer, das verstorben ist, Robert A., und von einem Opfer, Peter S., das unter schweren Langzeitfolgen zu leiden hatte. Wie erging es denn den anderen vergifteten Studenten? Es waren ja insgesamt 12 Stück.
Es dauerte bis Anfang März 1983, bis sie alle aus der Klinik entlassen worden waren. Fast alle blieben glücklicherweise dauerhaft auch ohne bleibende Schäden. Anders, wie erwähnt, Peter S. In dem vergifteten Bier, das er getrunken hatte, befand sich ja die fünffach tödliche Menge des Schwermetalls. Und erst 10 Monate nach dem Anschlag wurde er von der Uniklinik in ein Reha-Zentrum überwiesen.
Konnten ihm die Ärzte denn dort helfen?
Bedingt. 10 Jahre nach der Tat konnte der dann 31-Jährige immer noch nicht ohne Rollator gehen. Sein Sinn für Gleichgewicht und Bewegungskoordination war schwer geschädigt. Damals hoffte er noch, sein Jurastudium irgendwann wieder aufnehmen zu können. Seine Mutter schrieb in einem offenen Brief an die Täter, ihr Sohn werde nie verwinden können, dass sein Leben für immer zerstört sein soll und ihm die Schönheiten des Lebens versagt bleiben. Sein Freundeskreis sei klein geworden und viele hätten ihn vergessen. Die Mutter schrieb, auch wenn sie irdischen Richtern entfliehen können. Vor Gott müssen sie Rechenschaft ablegen.
Das ist natürlich äußerst traurig, solche Worte von der Mutter zu hören. Und wenn man sich das auch selbst vorstellt, das ist ja im Prinzip eine völlig zufällige Situation. Man ist bei einem Freund, trinkt einen Schluck aus einem Bier und in dem Moment verändert sich das gesamte Leben und alles, was man sich vielleicht ausgemalt hatte, bricht auf einmal in sich, alle Ziele brechen auf einmal so in sich zusammen und man kann eigentlich nie wieder zu dieser Normalität zurückkehren.
Ja, zum 10. Jahrestag dieses Verbrechens wurde auch der Peter S. nochmal in der Mainpost zu Wort gekommen und hat gesagt, dass für ihn im Moment das Einzige ist, was er erreichen will, dass er wieder laufen kann ohne Unterstützung und dass er im Prinzip immer noch gerne sein Studium fortsetzen würde oder in dem Bereich tätig werden würde, aber es ihm halt eben noch nicht gut genug geht. Und ja, das war echt 10 Jahre danach noch sehr traurig zu lesen.
Ja, und dazu kommt natürlich noch, dass es auch weiterhin Unklarheit darüber gab, was eigentlich passiert ist oder wer eigentlich dafür verantwortlich ist und was er sich dabei gedacht hat. Denn wir wissen auch heute nicht, wer der Täter war. Wie lange dauert es denn, Manni, bis die Ermittlungen eingestellt wurden?
Die Kripo betrieb einen immensen Aufwand. Über ein Jahr lang ermittelte eine Sonderkommission, bis sie dann Anfang 1984 wegen Erfolglosigkeit aufgelöst wurde. Die Polizei hatte bis dahin 735 Spuren verfolgt. Es gab unzählige Vernehmungen. Die Kripo hat auch ein Dutzend Hersteller von Thallium überprüft und Vertreiber des Schwermetalls. Sage und schreibe 400 Betriebe, in denen jene Kronkorken verwendet wurden, mit denen die vergifteten Flaschen verschlossen waren, wurden in die Ermittlungen mit einbezogen. Es wurden 200 Gemeinden und Obstbauvereine angeschrieben, um Hinweise auf diese Flaschenverschlussanlage zu bekommen. Alles umsonst.
Also eigentlich schon fast unglaublich, dass so viele Spuren ins Leere liefen oder alle Anstrengungen, die Polizei unternommen hat, nichts gebracht haben.
Aber letztlich musste sich die Staatsanwaltschaft der Erkenntnis beugen, dass sie keinen Täter hatte, musste das Ermittlungsverfahren einstellen. 25 Ordner umfasste die geschlossene Akte. Und am Ende musste der leitende Staatsanwalt Hermann Hess erklären, es hat sich kein verwertbarer Tatverdacht ergeben.
Ja, nichtsdestotrotz, auch wenn hier nie ein Verdächtiger festgemacht werden konnte, gab es Theorien zur Täterschaft dieses Verbrechens. Und zwar gab es zum einen ein Gerücht, was relativ schnell wieder verworfen wurde, vor allem von der Polizei, das kursierte unter Studenten, dass eine junge Studentin, die kurz nach der Tat in dem gleichen Gebäude, in dem Peter S. von diesem vergifteten Bier getrunken hat, einen Selbstmordversuch gemacht hat, dass sie für die Tat verantwortlich gewesen wäre. Aber die Polizei hat dann direkt gesagt, dass da ist nichts dran an diesem Gerücht.
Was hingegen die Polizei für eine mögliche Theorie gehalten hat, haben wir den erfahrenen Mordermittler Hinterseher nochmal gefragt.
Von vorne weg war man da völlig offen. Es bestand die Möglichkeit, dass wir mit einem Verrückten zu tun haben oder jemanden, der sich an irgendjemand vielleicht auch rächen wollte, weil er als Medizinstudent abgewiesen worden ist oder sonst irgendwas. Das ist also alles in großer Breite da in Betracht gezogen worden. Wir sind aber dann drauf gekommen, dass in dieser sogenannten Münchner Medizinischen Wochenschrift, Ausgabe vom 21.01.83, ein Artikel über Thallium erschienen ist, der, wenn man es gelesen hat, eigentlich relativ das Ganze verharmlosend dargestellt hat. Es ist in erster Linie darum gegangen, dass ein Haarausfall beschrieben worden ist und es ist auch der Zeitraum da angesprochen worden. Und wenn man das jetzt auf unseren Fall bezieht, dann wäre es also so gewesen, dass am Faschingswochenende wären dann verschiedene Leute mit Glatzen rumgelaufen. Das ist eine Geschichte, wo ich sage, es kommt auch als Möglichkeit in Betracht, dass das so ein verkappter Faschingsscherz war, den da verschiedene Herrschaften sich ausgedacht haben. Ne?
Also ein sehr, sehr verunglückter Faschingsscherz, der dann vielleicht auch von mehreren Tätern verübt wurde und dann eben daran geendet ist, dass ein Mensch gestorben ist, insgesamt 12 Menschen ins Krankenhaus mussten mit einer schweren Vergiftung und ein Mensch schwere Langzeitschäden hat, ist eine Möglichkeit, die sich die Polizei vorstellen kann.
Ja, und Herr Hinterseer hat ja auch gesprochen von einem möglicherweise Geisteskranken und dass es vielleicht irgendwas im Bereich Medizin zu tun hat, weil die vergifteten Flaschen ja vor einer Medizinvorlesung gefunden wurden.
Also da Rache nochmal als anderes mögliches Motiv, vielleicht dafür, dass man selber nicht Medizin studieren konnte.
Genau, und diese Theorie passt auch ein bisschen zu dem Thema, über das wir jetzt noch sprechen wollen. Es gab nämlich im Nachhinein tatsächlich doch noch nicht einen offiziellen Verdächtigen.
Aber eine konkrete Person, die Jahre nach der Tat mit dem Giftanschlag in Verbindung gebracht wurde.
20 Jahre hat Kommissar Armin Weiß keinen Fuß in seiner Heimatstadt Rothenburg ob der Tauber gesetzt. Aber jetzt ist er zurück, denn eine grausige Mordserie erschüttert den Ort. Lernen Sie die düsteren Seiten von Rothenburg kennen und folgen Sie dem Kommissar bei seinen Ermittlungen in die Abgründe der menschlichen Seele. Die Rothenburg-Krimireihe von dem Wernecker-Autor Stefan König. Teil 1, eine Mordserie erschüttert Rothenburg ob der Tauber. Teil 2, Brennpunkt Würzburg. Ab jetzt erhältlich.
Jahre später geriet der Würzburger Mediziner Wolfgang R. ins Blickfeld. Er hatte 1983 zum Zeitpunkt der Thalium-Anschläge in Würzburg praktiziert, und zwar an der Uniklinik. Er geriet aber in den Fokus, weil er 2009 in Landshut vor Gericht stand, wegen eines ganz anderen Mordes. Er hatte ein Jahr davor einen wohlhabenden Beamten aus Geldgier getötet und ein Testament gefälscht, um an dessen Geld zu gelangen.
Jetzt fragen wir uns natürlich, was hatte denn diese Tat mit dem Giftattentat zu tun?
Dieser neue Mord sorgte für heftige Schlagzeilen und er sorgte dafür, dass alte Zusammenhänge plötzlich wieder ans Tageslicht kamen. Eine damalige Partnerin dieses Arztes, Monika J., hatte von Wolfgang R. berichtet, dass er zu dem Thalium-Fall merkwürdige Bemerkungen gemacht hatte. Er hatte die Meinung vertreten, der Täter habe nur mal ausprobieren wollen, was dabei herauskommt, wenn man Getränken Thalium zusetzt. Und diese Aussage beweist natürlich gar nichts. Sie ist aber vor dem Hintergrund anderer Ereignisse durchaus verdächtig gewesen.
Die Monika J. kam also dann im Verlauf dieses Verfahrens 2009 in den Zeugenstand.
Ja, und wir haben auch mit ihr gesprochen.
Und was waren das für Vorfälle, von denen sie berichtet hat?
Sie ist bis heute der Meinung, dass ihr ehemaliger Geliebter ihr 1983 nach dem Leben getrachtet habe und dass er dafür Gift benutzt habe. Tatsächlich wurde sie damals mit schweren Vergiftungserscheinungen in eine Klinik eingeliefert.
Und sie war ja, soweit ich weiß, auch nicht die einzige Frau aus dem Umfeld von Dr. Wolfgang R., die womöglich vergiftet wurde.
Das stimmt. Unsere weiteren Recherchen ergaben dann, dass die Kripo ermittelt hatte, das war auch eine Arzthelferin, und bei der Ex-Ehefrau von Wolfgang R. Vergiftungsanzeichen zu sehen gewesen sein. Es war nicht klar im Nachhinein, ob Thallium dies verursacht hatte. Das hatte man damals nicht genau geprüft. Aber 1986 wurde die Akte zur Vergiftung von Monika J. aus Mangel an Beweisen zu den Akten gelegt.
So, du hattest jetzt ja vorhin schon erwähnt, dass Wolfgang R. im Jahr 2009 wegen Mordes vor Gericht stand und dann auch verurteilt wurde. Das war jetzt aber noch nicht mal sein erster Mord, für den er schuldig gesprochen wurde.
Nein, er erwies sich tatsächlich als der Dr. Mord, für den er später bezeichnet wurde von den Medien. Er war mehrfach in den Fokus der Ermittler gerückt, denn 1984 betäubte er in seinem neuen Wohnort im Odenwald den Vermieter seiner Praxis und setzte ihm einen mörderischen Schnitt in der Nase, damit der Vermieter an seinem eigenen Blut erstickte. Danach setzte der Arzt seine eigene Praxis in Brand.
Und wozu das?
Er wollte schlicht die Versicherungssumme kassieren und diesen möglichen Zeugen aus dem Weg räumen. Das Ganze hat aber dann nicht geklappt, weil er vergessen hatte, die Fenster zu öffnen und somit kam nicht genügend Sauerstoff in den Raum, damit der Brand richtig hochging. Es gab nur einen Schwelbrand und der konnte schnell gelöscht werden und die Leiche wurde entdeckt. Dafür musste sich Wolfgang R. dann 1987 in Darmstadt erstmals vor Gericht für einen Mord verantworten. Damit nicht genug der Dramatik. Vor dem Urteil nahm er im Gerichtssaal eine Geisel und war 2 Tage auf der Flucht, bis er wieder gefasst wurde. Dann aber wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt und man hätte meinen können, dass damit seine Freiheit zu Ende ist.
Ja, man merkt schon, dass der Mann nicht ohne ist. Er kam dann aber tatsächlich doch wieder auf freien Fuß.
Das hat uns alle verwundert. 2003, also nach 15 Jahren, wurde Dr. R. wieder entlassen. Und wir sind bis heute am Rätseln, warum er dann sogar wieder als Arzt arbeiten durfte. Das hat er sich aber gerichtlich erstritten, bis er dann den erwähnten Beamten erschoss, um auch an dessen Vermögen zu kommen.
Das war jetzt die Verhandlung 2009 dann.
Genau.
Also in den anderen beiden Fällen ging es ja beide Male um Habgier, also in den Fällen, in denen er jemanden umgebracht hat und dafür verurteilt wurde. Und was natürlich das Motiv gewesen sein könnte bei dem Giftanschlag, darüber kann man jetzt, glaube ich, wirklich nur spekulieren. Also wenn er wirklich ein so empathieloser Mensch gewesen ist, dann kann es natürlich sein, dass es damit einfach was zu tun hatte, dass er vielleicht andere quälen wollte. Vielleicht war es aber auch wirklich nur ein Anführungszeichen, ja, ein Menschenexperiment, an dem er sich da, weil er hat ja auch selber gegenüber seiner damaligen Lebensgefährtin gesagt, er wollte einfach mal gucken, was passiert.
Der Täter wollte gucken, was passiert, genau.
Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, hat die Polizei auch Wolfgang R. als möglichen Täter in Betracht gezogen? Was Kriminalhauptkommissar Martin Hinterseher dazu sagt, hört ihr jetzt.
Soweit ich es in Erinnerung habe, hat der Dr. R. zu dem Zeitpunkt des Abstellens unserer relevanten Giftflaschen stationär im Krankenhaus gelegen.
Also er hat zu dem Zeitpunkt wohl im Krankenhaus gelegen und konnte deshalb aus Sicht der Polizei nicht für den Giftanschlag verantwortlich sein. Wir haben den Ermittler Hinterseher auch nochmal gefragt, ob im Hinblick auf die Verhandlung 2009, bei der dann auch ja nochmal angesprochen wurde, dass die ehemalige Lebenspartnerin von Wolfgang R., Monika J., sich dann eben einen Verdacht auch geäußert hat im Zusammenhang mit dem Thaliumanschlag, ob das nochmal zu neuen Ermittlungen geführt hat. Herr Hinterseher hat das dann bejaht und hat aber gesagt, letzten Endes hat das dann zu nichts geführt.
An dem Alibi, das ist schon früher bekannt war, lässt sich in dem Sinn nichts mehr rütteln.
Ja, nichtsdestotrotz wissen wir, dass Wolfgang R. auch so schon ein Schwerkrimineller eigentlich ist, der jetzt schon zweimal aus Habgier getötet hat. Einmal, um die Versicherungssumme zu kassieren und dann nochmal 2009 ging es auch um Bereicherung für ihn selbst. Was wissen wir denn sonst noch über diesen Mann, zum Beispiel aus der Verhandlung 2009?
Ja, die SZ hat darüber geschrieben, dass Zeugen berichteten, dass er wohl äußerst merkwürdige Geschichten erzählte. Zum Beispiel, dass er als Geheimdienstagent im libanesischen Bürgerkrieg Scharfschützen mit Waffen versorgt haben will. Oder dass er als Arzt in Afrika gearbeitet hat, wo er dann einem Krokodil nur mit einem Messer erlegt hat. Und so weiter und so weiter. Gestimmt hat davon offenbar allerdings nichts. Und ein psychiatrischer Gutachter kam auch zu dem Schluss, dass bei Wolfgang R. das Lügen und Betrügen zum Lebensstil gehört. Und er attestierte ihm egozentrische Überheblichkeit und einen eklatanten Mangel an Empathie. Vor dem Hintergrund, dass er schon zwei Menschen ermordet hat, dass er offensichtlich ein notorischer Lügner ist, dass er zu dem Tatzeitpunkt, also zum Zeitpunkt der Giftanschläge in Würzburg war und dass er sich sogar merkwürdig dazu geäußert haben sollte, wäre er natürlich in der Theorie der perfekte Verdächtige. Doch offenbar hat er ein Alibi, an dem sich nicht rütteln lässt, wie wir gehört haben.
Ähnliches hat mir auch Monika J. erzählt, dass er ständig daran litt, übersteigerte Schilderungen seines Tuns in die Welt setzen zu müssen. Das macht ihn natürlich erst recht verdächtig. Aber auch sie kam an der Tatsache nicht vorbei, dass er ein Alibi vorweisen konnte für die Zeit des Thaliumsanschlages.
Ist denn dieses Alibi wasserdicht, Manni?
Monika J. bezweifelt das. Sie sagt, er habe angegeben, als Patient im Krankenhaus gelegen zu haben. Und sie sagt, als Arzt, der sich da vor Ort gut auskannte, hätte er Möglichkeiten gehabt, ungesehen verschwinden und wiederkommen zu können.
Also wenn er das von langer Hand geplant hat und das sogar schon mit einkalkuliert hat als mögliches Alibi, dann wäre das vielleicht sogar möglich gewesen.
Sie hielt das auf jeden Fall für möglich.
Und eine Verbindung zum medizinischen Bereich, was vielleicht den Anschlag auf gezielte Medizinstudenten erklären könnte.
Wäre auch vorhanden gewesen. Wir werden es natürlich nicht erfahren. Und die Frage ist natürlich auch für die Angehörigen oder die Leute, die das auch betroffen hat, die ja auch immer noch leben, wäre vielleicht es sicherlich eine Erleichterung, da endlich Klarheit zu kriegen. Nichtsdestotrotz, Manni, wird vermutlich Wolfgang R., falls er es dann doch gewesen sein sollte, wozu es momentan eben kein konkreter Verdacht besteht, wahrscheinlich nicht mehr auf freien Fuß kommen, oder?
Das ist die einzige Genugtuung, die die Opfer und ihre Angehörigen haben. Auch ohne, dass Wolfgang R. für diesen Fall schuldig gesprochen wird, wird er nie mehr aus dem Gefängnis freikommen. Für den zweiten Mord erhielt er nicht nur lebenslänglich, was in Deutschland in der Regel 15 Jahre bedeutet, sondern Sicherungsverwahrung auch danach, sodass er wahrscheinlich im Gefängnis sterben wird.
Es ist ein tatsächlich sehr verstörender Fall, weil es, finde ich, nochmal darlegt, wie schnell man aus seinem normalen Leben gerissen werden kann durch sowas Lapidares wie einen Schluck aus einem Orangensaft zu trinken. Und ist wirklich angsteinjagend. Herr Hinterseher hat uns im Gespräch ja auch berichtet, dass tatsächlich noch heute, wenn es neue Giftanschläge irgendwo in anderen Städten gibt, auch häufig Medien noch auf ihn zukommen wegen der Sache. Und dieser Anschlag, der jetzt schon so lange her ist, nochmal hochkocht, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Und ich denke, das zeigt ganz gut, wie sehr das auch die Leute damals bewegt hat.
Ja, total. Wie gesagt, der Fall ist ja in ganz Deutschland durch die Medien gegangen. Und was mir aufgefallen ist, dass so viele Vergiftungsopfer eigentlich mit dem Leben davon gekommen sind, wo diese Dosen des Giftes schon tödlich gewesen sein konnten. Also dass da die Mediziner noch so viele Menschen haben retten können, das ist eigentlich sehr bemerkenswert.
Und die waren ja nichtsdestotrotz auch nicht nach 2 Tagen wieder aus dem Krankenhaus raus, sondern wir haben ja vorhin gehört, es hat bis März gedauert. Also das ist ja der komplette Februar gewesen. Das heißt, wir können uns wahrscheinlich kaum vorstellen, was die für eine schlimme Zeit durchgemacht haben. Die hatten ja trotzdem auch schwere Vergiftungen erlitten. Hatten aber natürlich so gesehen Glück im Unglück, dass die meisten dann eben auch ohne Langzeitfolgen oder sogar tot davon gekommen sind.
Ja.
Für mich war markant, dass der Ermittler Hinterseher über Jahre hinweg an diesem Fall zu kauen hatte, eigentlich bis heute. Er hat viele Mordfälle zu bearbeiten gehabt, die meisten gelöst, diesen nicht, und daran kaut er bis heute, obwohl er schon einige Jahre in Pension ist. Und er hat sich jetzt auch im Gespräch mit uns wieder gefragt, hätten wir den Fall vielleicht lösen können, wenn uns modernere Methoden, wie beispielsweise die DNA-Analyse, damals schon zur Verfügung gestellt hätten.
Und er hat auch erwähnt, dass es einer der komplexesten Fälle war, in denen er ermittelt hat, weil einfach so viele Leute überprüft werden mussten, die irgendwie im Zusammenhang mit der Universität stehen. Jetzt sind wir wieder am Ende unserer Episode angelangt. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Vielen Dank Silke, vielen Dank Manni. Wir hören uns wieder in 2 Wochen, dann erscheint eine neue Episode. Bis dahin schickt uns gerne eine E-Mail, wenn ihr Kritik, Anmerkungen oder Lob habt, an podcast@meinpost.de. Oder schaut doch mal auf unserer Instagram-Seite vorbei namens Mordsgespräche.
Genau, da werden wir auch wie immer wieder ein paar Bilder zu dem Fall posten. Dieses Mal natürlich aus dem Archiv. Da seht ihr unter anderem, wie die Polizisten im Müll wühlen, um nach diesem Zettel zu suchen, der ihr einziges Beweisstück quasi fast gewesen wäre.
Und wenn ihr noch Interesse an diesem oder anderen ungelösten Kriminalfällen habt, könnt ihr gerne auch das Buch, das wir zu dieser Reihe gemacht haben, noch einmal kaufen. Es heißt Ungelöste Kriminalfälle und ist bei der Mainbrust zu kriegen.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Wiederhören.